Herr, du kannst dies Wunder tun. Es ist immer ein Wunder, wenn wir erleben dürfen, dass Gott uns erreicht mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit, mit seinem Wort und wir dann sehen dürfen bei uns selbst, es ist auf fruchtbarem Boden gefallen. Es ist auch ein Wunder, wenn es einem Prediger gelingt, das, was er auf dem Herzen hat, rüberzubringen, sodass es auch ankommt und nicht missverstanden wird. Ich habe Rückmeldungen bekommen nach meiner letzten Predigt vor 2 Wochen, dass da Sachen möglicherweise missverständlich rübergekommen sind. Schon allein deswegen möchte ich nochmal den Predigttext von vor 2 Wochen mit euch anschauen. Und beim letzten Mal kam ich auch einfach am Ende mit den 2 letzten Versen aus Zeitgründen nicht so ganz hin. Und es war ein bisschen knapp. Von daher bin ich dankbar, dass ich angesprochen wurde und hoffe, dass vielleicht bei dem, was ich jetzt klarstellen möchte, auch noch für andere was dabei ist, die mich nicht angesprochen haben. Meine letzte Predigt konnte offenbar so rüberkommen, dass man nichts mehr sagen darf, nichts mehr kritisch ansprechen dürfte. So als würde ich von hier vorne den Mund verbieten, sagen hier, Leute, ihr dürft das nicht sagen, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Und das Ganze natürlich in dem Kontrast zu dem, dass ich jetzt von hier vorne rede und dann so der Eindruck entsteht und ich sage, ihr dürft nicht reden. Das ist natürlich eine Schräglage, eine Schieflage. Vor 2 Wochen ging es in der Predigt um die Frage, was dient dem Frieden? Das stand so als Überschrift drüber. Und da möchte ich klarstellen, ich hoffe, das kommt dann auch jetzt besser rüber. Was dient dem Frieden? Dinge ansprechen, die den Frieden zerstören, die den Frieden gefährden, das ist ganz, ganz wichtig. Es braucht Lehre, es braucht Zurechtweisung, es braucht Ermahnung. Anscheinend komme ich oft so rüber, als würde ich kritische Korrektur, Ermahnung, Zurechtweisung als was Verkehrtes ansehen. Wir sind berufen, das Wort Gottes und seine Wahrheit weiterzugeben. Und ohne sein Wort, ohne sein Reden, werden wir nicht uns ausrichten können auf das, was gut und richtig ist, so wie wir es auch gerade in dem Lied gehört haben. Ermahnung, Zurechtweisung, kritische Korrektur, das ist wichtig. Und wir können die Dinge immer nur so weitergeben, wie wir sie sehen, wie wir sie verstanden haben. Es geht ja gar nicht anders. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie aus mir raustreten und irgendwie dann was anderes da tun. Also das betrifft mich von hier vorne genauso wie euch, wenn ihr mal vielleicht hier vorne steht oder wenn ihr mich ansprecht oder andere ansprecht oder so weiter. Jeder kann immer nur aus seinem eigenen Verstehen raus, aus seinem eigenen Erkennen raus, das weitergeben, was Gott ihm wichtig gemacht hat. Und es heißt nicht, wenn jemand seine Erkenntnis, seine Sichtweise, seine Überzeugung weitergibt, dann würde er sich automatisch über die anderen erheben und zu Gott machen. Auch das konnte anscheinend vor 2 Wochen missverstanden werden. Wenn das so wäre, dann dürfte ich jetzt hier vorne nicht stehen, dann müsste ich sofort als Pastor aufhören mit Predigen, mich auf Seelsorge beschränken und dann auch in der Seelsorge aufpassen, dass ich dann nie was Kritisches sage oder so. Dann müssten wir alle schweigen, dann dürfte keiner was dem anderen sagen, dann dürften Eltern ihre Kinder nicht erziehen, das würde nicht funktionieren. Was aber wichtig ist zu sehen bei dem Ganzen, wenn ich jetzt hier vorne predige, oder wenn Eltern ihre Kinder erziehen, oder wenn wir geschwisterlich einander ermahnen in der Gemeinde, dann besteht immer ganz real ein Risiko. Nämlich das Risiko, dass wir uns dabei, wie wir mit dem anderen reden, doch über ihn erheben. Und bin ich anscheinend vor 2 Wochen rübergekommen für manche, dass ich hier von vorne belehre, mich hier oben hinstelle und gleichzeitig euch den Mund verbiete, und das wäre schräg. Das soll so nicht sein, deswegen bin ich dankbar, dass ich darauf angesprochen wurde, dass ich jetzt versuchen konnte, es klarzustellen. Und es ist das Wirken des Geistes, was hoffentlich schenkt, dass es diesmal richtig ankommt und auch von mir gut weitergegeben wird und bei euch auch auf fruchtbaren Boden fallen kann. Es hat mich total erinnert an den Einstieg des dritten Kapitels im Jakobusbrief. Ich finde es total klasse, wie der Heilige Geist die ganze Thematik sich zu eigen macht. Ich habe es deswegen nochmal auf die Folie mitgenommen. Da heißt es, nicht viele Lehrer sollt ihr werden, meine Geschwister, indem ihr wisst, dass uns Lehrern ein größeres Gericht zuteil wird. Ich habe eine größere Verantwortung euch gegenüber und Gott gegenüber, weil ich eben hier von vorne was sage, weil ihr mir ausgeliefert seid, wenn ihr nicht dann dicht macht, weil er sagt, das finde ich Käse, was er da jetzt gerade sagt. Ihr könnt natürlich auch aufstehen und gehen, wenn euch das nicht passt. Ihr seid da frei. Und trotzdem ist es ein Gefälle, einfach weil ich hier vor euch stehe und weil ich eben in der Position eines Pastors in der Gemeinde tätig bin. Und ihr vielleicht denkt, alles, was ich sage, muss richtig sein. Ich bin auch nur ein fehlbarer Mensch, und das ist dann im Vers 2. In vielem nämlich gehen wir alle fehl. Das ist für den Jakobus ganz klar. Der sagt nicht, er ist fehlerfrei als ein Lehrer der Gemeinde. Und dann sagt er weiter, wenn einer im Wort nicht fehlgeht, dieser ist ein vollendeter Mann, fähig auch den ganzen Körper zu lenken. Und er hat da vermutlich Leute, die Leitungspositionen in der Gemeinde haben, vor Augen, die durch ihr Wort, was sie weitergeben sollen, den Leib lenken sollen. Und ja, man hat eine große Verantwortung, wenn man als geistlicher Lehrer zu vielen Leuten spricht. Und ich bin genauso fehlbar und unvollkommen wie jeder andere Mensch auch. Und deswegen bin ich so dankbar, wenn ihr mich ansprecht, wo ihr den Eindruck habt, da habe ich Mist gebaut oder was Blödes gesagt. Weil mir das nämlich dann die Möglichkeit gibt, mich zu prüfen in meinem Tun, in meinem Wollen, was ja, hat mich bewegt, bestimmte Sachen zu sagen, wie ich sie gesagt habe. Also, ich hoffe, es wird klar, das Anliegen von Jakobus ist nicht zu sagen, dass wir nichts sagen sollen, sondern dass es ihm darum geht, und das ist für mich im ganzen dritten Kapitel erkennbar, das ist der rote Faden im dritten Kapitel, es geht darum, wie wir Dinge sagen und mit welcher Herzenshaltung wir die Sachen sagen. Dass das im Einklang ist mit dem Evangelium. Denn das ist die große Linie im ganzen Jakobusbrief, dass unser Glaube sich im Handeln, im Verhalten bewähren soll. Jakobus ist es wichtig, dass der Glaube nicht eine Theorie ist, über die man sich austauschen kann, sondern dass der Glaube im Leben, in dem, was man tut, lebendig und erfahrbar wird für die anderen und natürlich dann auch erstmal für einen selbst, indem man es tut. Und ja, was beim Jakobus auch erkennbar ist, da, wo wir eben noch nicht an die Maßstäbe Gottes ranreichen, und das werden wir bis zu unserem Lebensende nicht, dass wir da aber dann Hilfestellung bekommen, daran zu wachsen, weiterzukommen, uns verändern zu lassen. Und dazu ist es wichtig, dass Gott unser Herz prüfen darf, dass er uns überführen darf. Und damit sind wir jetzt genau bei dem Text, über den ich vor 2 Wochen schon angefangen habe zu predigen. Jakobus 3, ab Vers 13. Ich lese uns nochmal vor, auch wenn ich jetzt nicht so tief drauf eingehen werde wie vor 2 Wochen. Wen da mehr interessiert, der kann ja nochmal die Predigt. Das wäre noch gekommen, aber wenn du es jetzt schon darum bittest, dass ich das jetzt schon publik mache. Also, Rainer hatte mich darum gebeten, ihn hatte es irritiert, was für eine Übersetzung das ist. Es ist meine eigene Übersetzung, orientiert an vielen anderen Übersetzungen, weil ich gemerkt habe, wenn ich ins Griechische reinschaue beim Jakobus, das ist so komplex, das ist so schwierig, da ranzukommen, das zu verstehen, was meint Jakobus tatsächlich damit, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht darüber predigen, ich kann den Text nicht auslegen, wenn ich in eine andere Übersetzung mich reinzwinge, die ich nicht selber lebendig innerlich vor mir sehe, was damit gemeint ist. Ihr mögt mir verzeihen, es ist leider so, ich kriege es im Moment nicht anders hin. Okay, also, ich werde jetzt nicht so tief drauf eingehen, auf diesen ersten Teil, also die Verse 13 bis 16. Wie vor 2 Wochen, wer das gerne nachhören möchte, wir haben es im Internet verfügbar. Wer kein Internet hat, spreche mich bitte an, dann brenne ich es auf eine CD, dann kann man es auch in den normalen CD-Spieler einschieben oder per MP3 dann zuschicken oder wie auch immer. Daran soll es nicht scheitern. Also, ich lese uns jetzt Jakobus 3 ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus gutem Lebenswandel seine Taten in weiser Bescheidenheit. Wenn ihr jedoch bitteren Eifer habt und Eigennutz in euren Herzen, so überhebt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Nicht ist dies die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, seelisch, dämonisch. Denn wo Eifer und Eigennutz sind, dort entsteht Unfrieden und alles Mögliche Schlechte. Nochmal im Schnelldurchlauf durch diesen Abschnitt. In Vers 13 zeigt Jakobus sein Anliegen. Es geht darum, Leute, die sich für weise und verständig halten, die hat er da im Blick, die spricht er an. Wenn ich mich für weise und verständig halte, dann kann es sein, dass ich meine, anderen etwas sagen zu wollen. Das ist dann von Jakobus 3, Vers 1 her, was ich euch vorhin gezeigt habe. So verstehe ich die Intention des gesamten dritten Kapitels. Ich habe was erkannt, ich halte es für wichtig, ich möchte es anderen vermitteln. Und das, was ich anderen vermitteln möchte, das soll sich bewähren in dem, wie ich es ihnen vermittle. Das soll aus meinem Lebenswandel, aus meinen Taten, aus dem, wie ich agiere, soll das für die anderen stimmig sein, erkennbar sein. Das ist der erste Hinweis, wenn man sein eigenes Herz prüfen möchte oder prüfen lassen möchte von Gott. Sehe ich mich als weise und verständig? Meine ich, dass ich was zu sagen habe? Oder sehe ich irgendwo Missstände, wo ich was korrigieren möchte? Dann darauf achten, ob sich das auch in meinem Verhalten und Handeln zeigt, was ich da auf dem Herzen habe, ob das stimmig ist. Das wäre der erste Hinweis, Vers 13. Zweiter Hinweis in Vers 13. Wenn ich mich selbst als weise und verständig ansehe, dann kann das leicht zu einer Überheblichkeit führen. Und dann heißt es für mich, ich soll mich in Bescheidenheit üben. In Vers 14 haben wir dann einen dritten Hinweis, wie man sich prüfen kann. Gibt es in mir einen Eifer, der mich bitter werden lässt, wenn er sein Ziel nicht erreicht? Also wenn ich beim anderen was erreichen will, dass er einsichtig wird, die Einsicht tritt nicht ein und was passiert dann mit mir? Was stellt sich in mir gefühlsmäßig ein? Macht mich das dann bitter? Werde ich sauer auf denjenigen? Das wäre jetzt eine heutige Formulierung. Der vierte Hinweis in Vers 14 dann, könnte es vielleicht auch sein, dass meine Motivation, warum ich etwas sage, Eigennutz ist, dass es mir gar nicht ums Reich Gottes geht, um Gottes Wahrheit, das Leben, den Menschen, mit dem ich da rede, sondern dass ich einfach einfach was raushauen will, weil es sich gut anfühlt, dass ich was Richtiges weiß und dem anderen das jetzt sagen kann. Das wäre ein Beispiel. Einen fünften Hinweis, den finden wir dann in Vers 16, nämlich die Frage, was wird denn aus meinem Verhalten? Was folgt aus meiner Belehrung, aus dem, was ich dem anderen vermitteln möchte? Entsteht da Unfrieden? Unruhe, Chaos, alles mögliche Schlechte, das sind die Stichworte aus Vers 16. Wir haben uns ja als Gemeinde letztes Jahr mit dem Thema Homosexualität auseinandergesetzt und in dem Ganzen, was sich da so von der Diskussion her entwickelt hat, habe ich mich so häufig wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben gefragt, ob ich da letztlich schuld bin an der Unruhe, die da entstanden ist, wo ich da meinen Anteil habe, ohne dass ich es merke. Ich meine es gut, aber ich löse was Schlechtes aus. Ich habe Gott gebeten, mir zu zeigen, die Augen zu öffnen, wo ich da meinen eigenen Part drin habe, an dem, was das mit unserer Gemeinde gemacht hat, dass dann auch Leute unsere Gemeinde verlassen haben. Es hat mich sehr umgetrieben. Es ist so leicht, wenn man etwas weitergibt, von dessen Richtigkeit man zutiefst überzeugt ist. Und der andere nimmt es nicht an. Und dann entsteht Unruhe draus. Dann nicht die Schuld bei sich zu suchen, sondern beim anderen. Ich habe die Wahrheit und der andere lehnt sie ab. Also ist der andere derjenige, der sich hier gegen die Wahrheit sperrt. Der ist dann der, der dann dafür für die Unruhe sorgt. Es ist so wichtig zu schauen, was aus dem wird, was man im Herzen trägt und weitergibt. Dient es dem Frieden? Schafft es Klarheit? führt es zu gesunden Entwicklungen. Das ist für mich in Bezug auf das letzte Jahr immer noch eine Frage, die ich mit Jesus beschäftige, bewege. Ich setze mich weiter mit der Thematik auseinander. Ich bin super dankbar für alle Gespräche, die da stattfinden, für alles, was Gott mir gezeigt hat. Letztendlich, er ist mein Richter. Ich versuche, so gut wie möglich zu machen. Ich mache meine Fehler. Und ich glaube, da sitzen wir alle dann auf eine gewisse Weise dann doch wieder in einem ähnlichen Boot. So, das war jetzt nochmal zu dem ersten Abschnitt, auf den ich vor 2 Wochen ausführlicher eingegangen bin. Und jetzt die Verse 17 bis 18. Die dagegen von oben kommende Weisheit, sagt Jakobus, ist zuerst rein, sodann friedfertig, milde, belehrbar, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unvoreingenommen, ohne Heuchelei. Die Frucht aber, die aus der Gerechtigkeit erwächst, die Frucht, die aus der Gerechtigkeit, die aus Gerechtigkeit besteht, in Frieden wird sie gesät von denen oder für die, die Frieden schaffen. Zuerst die Reinheit. Das hatte ich ja schon letztes Mal gesagt. Alles, was da aufgezählt ist, die irdisch-seelische, dämonische Weisheit, die nicht von oben kommt, das ist, davon soll die Weisheit, die von oben kommt, nicht beeinflusst werden. Davon soll sie frei sein. Sie soll sich entfalten können. Der Heilige Geist soll wirken können, wie er möchte und nicht durch irgendwelche irdischen Überlegungen, was so logisch ist, so einleuchtend scheint oder seelische Weisheit, so dieses, ja, ach, das gefällt mir so, dieser Gedanke, ich habe mich in bestimmte Gedanken verliebt, die mir gut tun und so weiter. Oder dämonische Weisheit, also dass der Feind da hinten dran so drückt, damit ich in Dinge reinkomme, dass ich nur meine Sichtweise zählt. Ich bin der Mittelpunkt der Welt, der Nabel der Erkenntnis. Das wäre dann dämonische Weisheit. Davon sollen wir frei sein, damit die von oben kommende Weisheit sich entfalten kann. Also zuerst rein. Man könnte sagen, auch reine Motive, jetzt mit den Versen davor, also kein Eifer, der bitter wird, haben, weil der andere halt eben nicht so moralisch hochstehend ist, wie ich denke, er sollte sein oder wie ich mich für mich selber halte und dann nicht berechtigt fühle, ihm was zu sagen. Kein Eigennutz, sondern dass es mir wirklich um die Wahrheit geht, dass es mir wirklich um Gott geht und sein Reich, dass es mir um die Gemeinde geht mit dem, was ich tue und nicht einfach leichtfertig halt so irgendwie agiere und versuche noch persönlichen Vorteil draus zu ziehen. Also, da können wir weiter prüfen. Aus dem Abschnitt können wir sagen, erstens Reinheit. Und dann haben wir nochmal diesen Dreiklang mit der seelischen, dämonischen und irdischen Weisheit aus dem Vers 15 vorher. Das Zweite, was Jakobus erwähnt, ist Friedfertigkeit. Da könnte man jetzt versucht sein, zu denken, harmoniebedürftige Menschen haben es einfacher. Und die Streitlustigen, die Streitbaren, für die ist es ja richtig, also für die ist der Vers geschrieben, da sollen sie aufpassen so. So könnte man den missverstehen. Ja? Frieden halten aus Harmoniebedürftigkeit ist keine Friedfertigkeit in diesem Sinn, sondern die entspringt letztlich Eigennutz. Wenn ich Harmonie brauche, damit meine Seele sich gut fühlt, dann ist es eine seelische Dimension. Wenn ich nicht weitergebe, was Gott mir wichtig gemacht hat, weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden, dann ist es seelische Weisheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Und wenn ich dann noch rationale Gründe finde, ich kann nicht so gut reden, ich kann nicht so gut argumentieren und deswegen sage ich es nicht, dann haben wir die Dimension der irdischen Weisheit. Und wenn man dann noch die dämonische Dimension mit reinnimmt, also die Absicht des Feindes, dann könnte man sagen, der Feind möchte nicht durch mein Harmoniebedürfnis kann der Feind es schaffen, dass ich zurückhalte, was Gott mir wichtig gemacht hat, und dass dann dem Leib Christi, der Gemeinde, etwas Wichtiges fehlt, was Jesus ihr vielleicht durch mich für ihr Wachstum geben wollte. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Mittwochabend haben wir wieder im Glauben wachsen Treffen, 20 Uhr, ein Stockwerk tiefer, ist jeder herzlich eingeladen zu kommen. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein richtig spannendes Thema ist, da tiefer zu buddeln. Was ist diese Friedfertigkeit, die von oben nur kommt eben? Also für die Weisheit von oben braucht es Frieden im eigenen Herzen. Für mich ist da dieses Pauluswort so wichtig, Friede, der höher ist als alle Vernunft. Das ist was Göttliches, was Übernatürliches, was wir nicht machen können. Und das heißt für mich, Frieden mit Gott haben, versöhnt sein mit sich selber, mit dem, dass die anderen Menschen auch nur Sünder sind, wie ich ein Sünder bin, mit den Widrigkeiten einer gefallenen Welt und so weiter. Also herzliche Einladung, das miteinander jetzt am kommenden Mittwoch zu vertiefen. Das Dritte, was Jakobus hier aufzählt, ist dann die Milde. Milde kann man so auslegen, ich habe das sehr schön in einem Kommentar gefunden, nicht auf seinem Recht beharren. Ein Herrscher, der gegen seinen Untergebenen gegenüber milde ist, der lässt Gnade vor Recht ergehen. Der könnte natürlich knallhart alles durchziehen, aber er macht's nicht. Milde heißt, auf die Gefühle und Empfindungen des anderen achten. Und was da mitschwingt, ist auch das Element, der Aspekt der Ausgewogenheit, der Gerechtigkeit. Also, ja, vielleicht bin ich im Recht oder ist es richtig, was ich sehe, der andere kann es aber noch nicht sehen. Und dann gehe ich weich damit um, bleib sanft und argumentiere ihn nicht in Grund und Boden, sondern akzeptiere einfach, der kann es noch nicht sehen, er ist einfach noch nicht so weit. Der vierte Aspekt, Belehrbarkeit. Das ist auch zum Beispiel so ein Punkt, der wird sehr unterschiedlich übersetzt, dieser Begriff. Ich habe ihn mit Belehrbarkeit jetzt übersetzt, das schien mir am stichhaltigsten, am ausdrucksklarsten für diese Situation, aber da schwingt natürlich immer viel mit. Es hat was mit Demut zu tun, was da steht, mit der Bereitschaft zur Unterordnung, zum Hören auf einen Vorgesetzten. Es kommt aus dem Militärischen auch, dieser Begriff. Das heißt, eine Offenheit für das, was einem gesagt wird. Und die Bereitschaft, sich zurückzunehmen. Wenn ein Soldat sagt, was du mir sagst, das mache ich aber nicht, dann funktioniert es nicht. So kann keine Armee kämpfen. Das klappt einfach nicht. Und insofern kann man sagen, dieser Begriff, der da steht, das ist so im Gegensatz zur Sturheit, zur Unnachgiebigkeit. Das ist so eine Offenheit, eine Belehrbarkeit, wie ich es übersetzt habe. Dann haben wir als fünften Hinweis, wo man sich noch prüfen kann, Barmherzigkeit und gute Früchte. Ich finde es schön, wie es formuliert ist von Jakobus, dieses Vollbarmherzigkeit sein. Barmherzigkeit, wir brauchen die ganze Barmherzigkeit Gottes für uns als ganze Sünder und von daher sollte auch unser Leben immer voller mit Barmherzigkeit werden, weil wir es brauchen und die anderen auch. Und Barmherzigkeit, das heißt auf der einen Seite Mitgefühl, Mitleid, also diese Fähigkeit und die Bereitschaft, sich in den anderen hineinzufühlen, hineinzuversetzen, nicht bei sich selbst zu bleiben, sondern also von objektiv von außen so drauf zu schauen, sondern reinzugehen, subjektiv auch mal die Perspektive des anderen in Blick zu nehmen und seine Situation nachempfinden, wie geht's dem eigentlich? Also das ist so die eine Komponente bei Barmherzigkeit, Mitgefühl, Mitleid. Aber im Alten Testament und bei den Juden war damals ganz klar, wenn ich Mitgefühl habe mit jemandem, Mitleid, dann kann ich nicht passiv jetzt einfach nur Mitleid haben. Das bleibt bei einem Gefühl, das nützt dem anderen vielleicht ein bisschen was. Aber was er wirklich braucht, das muss auch getan werden. Das ist diese Einheit, die immer im Alten Testament sich da so wie ein roter Faden durchzieht. Die denken dann nicht abstrakt, so wie die Griechen, die dann über Ideen philosophiert haben, sondern für die ist Mitleid und derjenige ist in Not, dann muss ich auch ihm helfen, dann muss ich auch was tun. Das, was richtig und wichtig und gut und nötig ist. Und insofern hat der Jakobus das nochmal ganz dick unterstrichen, dieses Vollbarmherzigkeit. Und es geht gar nicht anders, als dass das dann gute Früchte bringen muss. Das muss was passieren. Und das ist auch, finde ich spannend, diese Formulierung in der Mehrzahl, also Vollbarmherzigkeit und die guten Früchte. Es wird immer wieder nötig sein. Ich werde immer wieder in Situationen kommen, wo ein anderer Barmherzigkeit braucht. Dann noch das Sechste ist dann Unvoreingenommenheit. Also keine Vorurteile haben anderen Menschen gegenüber. Was für ein schwieriges Thema. Weil wir können ja gar nicht anders. Wir haben ja immer Bilder im Kopf und müssen Leute irgendwie einsortieren. Und anders können wir ja gar nicht leben. So wachsen wir ja auch auf als Kinder und müssen dann aber merken, es ist wichtig, dass wir die Leute nicht in der Schublade lassen, in die wir sie reingesteckt haben, sondern dass wir ihnen immer wieder neu die Chance geben, sich zu zeigen, wie sie wirklich sind. Unser Bild von ihnen zu durchkreuzen und dass wir sie neu kennenlernen können. Also, ja, wir sind ja so gern dabei, so, ja, wir sind Hemsbacher, dann gibt es die Sulzbacher, dann gibt es die Laudenbacher, und dann haben wir irgendwie so ein Vorurteil, dass dann halt eben die einen nicht so gut Auto fahren können, die anderen nicht so gut tratschen können vielleicht wie wir, ja. Und wenn wir die Leute so einsortieren in die Schubladen, also ich habe ja gesagt, wir können gar nicht anders als in Schubladen einsortieren, weil so funktioniert einfach unser Gehirn. Aber wenn so eine Schublade, in die wir jemanden stecken, mit eben einem moralischen oder geistlichen Werturteil versehen ist, so quasi geht gar nicht, ja, führt ihn, ich sag mal, auf dem direkten Weg in die Hölle oder sowas. Also wenn solche Sachen da mitschwingen, vielleicht denken wir das auch gar nicht so, aber gefühlt ist es so, dann übertragen wir dieses Werturteil, das die Schublade hat, vielleicht sogar zu Recht hat, auf den Menschen und legen ihn dann darauf fest und orientieren unser Handeln, unser Denken über ihn, wie wir reden, wie wir mit ihm umgehen und so weiter, dann an dieser Schublade. Und das ist nicht gut. Auch dieses Wort kann man nochmal anders übersetzen. Wenn ihr einen Übersetzungsvergleich macht, werdet ihr das feststellen. Viele Übersetzungen übersetzen es mit unparteiisch soll man sein. Hängt natürlich damit zusammen, mit den Schubladen, ja, also wir sind zum Beispiel jetzt hier die EFG Hemsbach, ja, wir sind die Guten und die anderen Gläubigen in Hemsbach, die in anderen Konfessionen sind, das sind die, die nicht so glauben wie wir. Wenn wir in so einem Schubladendenken drin sind, dann können wir in so einem Parteiengeist sein und die Leute eben einsortieren und dann halt eben, ja, oder jetzt zum Beispiel die Frage des Geldbeutels, in Gemeinden immer wieder Thema, da gibt es eben die, die ja mehr geben können. Ja, also haben die auch mehr zu sagen? Im Reich Gottes ist es Käse. Das ist nicht Weisheit, die von oben kommt. Aber wir sind so geprägt und können uns davon auch nicht freisprechen, dass das in unseren Gemeinden auch ein Thema ist. Dass wir da doch vielleicht, oder auch familiäre Zugehörigkeiten oder persönliche Verbindungen, müssen gar nicht nur Familien sein, kann auch ganz anders sein. Da gibt es auch beliebige Spielarten, wo wir aufpassen müssen. Und dann das Letzte, ungeheuchelt, ja, ist vielleicht klar, was damit gemeint ist, aufrichtig sein, echt sein, authentisch sein, also dem anderen nichts vorspielen, vorgaukeln, wahrhaftig sein, so wie man ist. Das wäre so Weisheit von oben. Wie uns der liebe Jakobus das vor Augen malt, wo wir prüfen können uns selber, inwieweit die Weisheit von oben bei uns eine Chance hat oder auch nicht. Jetzt der Vers 18. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir ein Bibeltext jemals so viel Knoten im Hirn bereitet hat wie dieser Vers 18. Insofern bin ich ganz dankbar, dass ich noch mal 2 Wochen jetzt hatte, um weiter an diesem Text zu knobeln und zu brüten und Gott anzuflehen. Gestern Nacht noch, ich habe wieder irgendwie den Knoten selber nicht lösen können. Und plötzlich nach dem Flehen dachte ich, ach, so schwierig ist eigentlich gar nicht. Wieso stehe ich mir da selber so im Weg? Auch da wieder jetzt eben die eigene Übersetzung. Und der ist einfach schwer zu übersetzen, dieser Satz. Weil es da Konstruktionen gibt in der griechischen Sprache, die schwer ins Deutsche, also nicht ins Deutsche zu transportieren sind, in einem Wort, in einer Formulierung. Deswegen diese Alternativangebote. Also, die Frucht aber, die aus der Gerechtigkeit erwächst, so kann man es verstehen. Im Griechischen steht da einfach nur ein Genitiv, die Frucht der Gerechtigkeit. Und diese der Gerechtigkeit ist jetzt eben die Frage, ist es die Frucht, die aus der Gerechtigkeit erwächst, oder ist es die Frucht, die aus Gerechtigkeit besteht? Und letztendlich ist mir dann so klar geworden, jetzt mit dem, wie es dann auch weitergeht, dass da was ausgesät wird. Das war dann die Lösung, die Erlösung heute Nacht, als ich da noch dran geknobelt habe. Ein Samenkorn, das ausgesät wird. Da steckt ja schon alles drin, was gebraucht wird für die Frucht, die später dann zum Vorschein kommt. Und ich habe gemerkt, ich war viel zu kompliziert in meinem Denken und eigentlich ist es der Hammer-Hammer-Vers. In dieser Variabilität des griechischen Denkens, wie man das verstehen kann, war das für die damaligen Hörer bestimmt viel klarer als für mich heute oder uns heute. Also, ich versuche es jetzt ein bisschen verständlicher zu machen, falls ihr jetzt gerade nicht mitgekommen seid, alles gut. Jetzt kommt das Entscheidende. Da wird was gesät. Das ist das, worum es im Vers 18 geht. Und das eine Verständnis ist, als Same wird Gerechtigkeit gesät. Und aus diesem Samen wächst dann als Frucht später Gerechtigkeit. Das steckt beides da drin. Oder man kann es auch so verstehen, etwas nämlich wird ausgesät und das ist eben als Same der Gerechtigkeit und daraus erwächst dann die Gerechtigkeit als Frucht und die ist davon durchdrungen. Also es macht keinen Unterschied, aber die beiden Varianten stecken da drin. Und dann ist es so, dass dieser zweite Teil in dem Abschnitt, in dem Vers 18, ist genauso wie eine komische, dann ist es in dem Fall eine Dativkonstruktion im Griechischen. Da unterscheiden sich auch die Ausleger, wie sie das auslegen. Die eine Variante ist, muss ich gucken hier. Also die Gerechtigkeit wird ausgesät. Das ist der Same und das geschieht in Frieden. Man könnte sagen, das geschieht in der von oben kommenden Weisheit, denn die von oben kommende Weisheit, die zielt immer auf den Frieden. Und die, die den Frieden tun, das Ah, Leute, ich komme gerade hier mit meinen Aufzeichnungen nicht klar. Das war zu knapp vorhin noch vor dem Gottesdienst. Verzeiht mir. Ich mache es einfacher jetzt. Ich wollte eigentlich das gescheit erklären. Heute Nacht war das ganz klar vor Augen. Und heute Morgen war die Zeit zu knapp, das dann doch noch irgendwie gescheit aufzuschreiben, dass ich es jetzt wiedergeben kann. Ich danke für eure Gnade, die ich nicht auf jedem Gesicht sehen kann, aber es ist okay. Ich mache es an einem praktischen Beispiel deutlich. Ein Vater kämpft mit seinem Sohn. Der Sohn ist 5 Jahre alt, so ungefähr. Stellen wir uns mal vor, der ist 5 Jahre alt. Und dieser Sohn ist sehr willensstark und hat keinen Bock auf das, was der Papa von ihm will. Und der Papa fühlt sich da total hilflos in diesen Kämpfen, weil der Sohn einfach, ich sag mal, von der Stärke her überlegen ist, auch wenn er nur 5 Jahre alt ist, von der seelischen Stärke. Und der Vater wird laut, brüllt oder droht oder irgendwie so. Und während er das macht, überführt ihn Gott, öffnet dem Papa die Augen dafür, dass das, was das Kind macht und was dem Vater gerade Not bereitet, das Recht des Kindes ist. Es darf rumzicken, es darf seine kleinen seelischen Muskeln spielen lassen, es darf seinen Geist gebrauchen, wie man den Papa argumentativ widerlegen kann, dass man nicht machen muss, was er jetzt von einem will. Das Kind darf es, es hat das Recht dazu und es soll es sogar, weil es sich sonst nämlich gar nicht entwickeln könnte. Der Papa kriegt dann von Gott gezeigt, okay, das Problem ist nicht das Kind, was gerade unwillig ist, die Belehrung des Vaters anzunehmen, sondern das Problem liegt auf der Seite des Vaters. Er ist der Erwachsene, er ist der biografisch deutlich Ältere, der Lebenserfahrene. Die Verantwortung für die Situation und was aus der Situation wird, die liegt bei ihm. Und als Gott dem Vater das gezeigt hat, wird dem Vater was klar. Die Themen, die sich gerade mit seinem Sohn da vollziehen, sind die gleichen Themen, die er 30, 40, 50 Jahre vorher hatte mit seinem Vater. Er hat nur die Seiten gewechselt. Wo er früher das seelisch abhängige kleine Kind war, der versucht hat, irgendwie sich zu behaupten, der ist jetzt plötzlich der Große, der Starke, und sein Sohn erlebt es jetzt ihn genauso vielleicht. In diesem Beispiel, ich habe das mal mitbekommen von jemandem, was denkt ihr, wie lange es gebraucht hat, bis bei diesem Kind sich das Bild verändert hat, also dieses Bild, das bei ihm entstanden war, von diesem mächtigen Vater, der die Freiheit des eigenen Kindes, des kleinen Kindes beschneidet und bei dem man keine Chance hat, irgendwie dagegen anzukommen. Was denkt ihr ungefähr, wie viele Jahre das gebraucht hat? Aus diesem. Öde? Ja, also es waren. Nee, also es war jetzt genau, bis er selbst Vater wurde. Das wäre die Hoffnung, dass derjenige dann, der das erlebt. Ich meinte jetzt der Vater, den Gott überführt hat und der dann gemerkt hat, er möchte sein Verhalten ändern, er möchte Verantwortung übernehmen, er möchte nicht weiter in diesem Machtkampf des Kind mit dem Kind stecken. Was denkt ihr so, wie lange? Bis es dann wirklich angekommen war bei dem Kind? Würde? Sehr lange. Also in dem Fall waren es 10 Jahre. Nur 10 Jahre. Ja? Was für eine kurze Zeitspanne, ja? manche Themen sitzen noch viel, viel tiefer, da reicht es dann nicht in 10 Jahren. 10 Jahre hat es gebraucht, dass das Bild, das der kleine Junge im Alter von 5 Jahren von seinem Vater hatte, sich geändert hat, dass er gemerkt hat, mein Vater ist zwar mächtiger als ich, aber der meint es gut mit mir. Und was der sagt, da interessiere ich mich zu hören, was er zu sagen hat. Was für eine Veränderung. Das funktioniert nur, wenn Weisheit von oben passiert. Das können wir nicht selber machen. Dazu brauchen wir Gott und das Wirken seines Geistes. Weil dann können wir nämlich alles das anwenden, was da in Vers 17 steht, oder uns zumindest bemühen. Und mancher Same, der ausgestreut werden soll, der braucht halt einfach dann Zeit, bis er wachsen kann, bis er sich entwickeln kann. Dann brauchst du 10 Jahre vielleicht. Vielleicht brauchst du auch 20 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Deswegen mit einem Eifer, der bitter wird, funktioniert es nicht. Und wenn Eigennutz mit reinkommt, es funktioniert auch nicht. Es funktioniert dann, wenn der Friede, der nur von Gott kommen kann, anfängt in unserer Seele, in unserem Geist wirksam zu werden, dass wir immer besser erkennen können, was für Weisheit von oben kommen soll, damit wir eben nicht in der irdischen, seelischen, dämonischen Weisheit da irgendwie unterwegs sind, es gut meinen, vielleicht sogar recht haben und trotzdem es nicht gut machen. Es braucht Frieden, damit in einem Herzen die Saat ankommen kann, aufgenommen werden kann, aufgehen kann, wachsen kann. Und das kommt dann sowohl dem zugute, der was vermittelt bekommen hat, als auch demjenigen, der für sich, der selber jetzt eben diese Weisheit von oben versucht hat, in der zu leben und in der zu agieren. Ich fand das so toll, Matthias, was du ausgesucht hattest für ein Bibelwort. Dieser Friede, der von Gott kommt, zu dem wir berufen sind. Du wusstest ja nicht, wie ich das jetzt entfalten werde. Das hat mich vorhin schon so geflasht, so angesprochen. Der Friede, der von Gott kommt, zu dem wir berufen sind, der in unseren Herzen regieren soll und in dem wir leben sollen. Das ist ein komplettes Lebensprogramm. Da reicht eine Predigt nicht. Selbst wenn ihr sie verstanden habt, reicht es nicht. Was ja meine Hoffnung wäre, dass was rüberkommt, dass nicht zu viele Missverständnisse entstehen. Es ist das Evangelium des Friedens, das wir weiterzugeben haben. Und das ist nicht eine Theorie, das ist nicht eine Idee, sondern das ist eine Wirklichkeit, die Gott geschaffen hat vor 2000 Jahren höchstpersönlich. Durch sein eigenes Bluten, durch sein eigenes Sterben, durch die Ängste, die Jesus selber gehabt hat in Bezug auf die Sünde und ihre Auswirkungen. Das ist die lebenswichtige Saat, die es auszustreuen gilt. Und dafür ist es ganz wichtig, dass das in Frieden passiert, ob es die eigenen Kinder sind, in der Gemeinde, wo auch immer. Und deswegen ist es Jakobus so ein großes Anliegen, dass das in Stimmigkeit passiert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Herzen prüfen lassen und Gott an uns arbeiten lassen. Gott schmeißt uns nicht raus, er lässt uns nicht fallen, wenn er unsere Fehler aufdeckt. Er kennt sie schon lange. Uns fallen sie dann auf und wir meinen, wir fallen dann aus seiner Gnade. Das ist das Wunderbare, was uns geschenkt ist durch Jesus. Die Möglichkeit eines neuen Lebens unter Gottes klarer Führung in seiner gnädigen Obhut. Und dass wir da immer besser reinwachsen können, dass die Frucht der Gerechtigkeit bei uns auf fruchtbaren Boden fallen kann und dann auch weitergegeben werden kann und bei anderen auf fruchtbaren Boden fallen kann und so weiter. Dazu will unser Gott uns segnen. Amen.